Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, ich bin Christine Watti und wie finde ich jetzt raus, was hier heute so los ist?
Das ist ganz einfach. Man ruft an unter unserem Infotelefon, die Vorwahl ist 030 und dann die Rufnummer in Berlin ist 614 7502. Man hinterlässt seine Adresse und den Wunsch nach einem Programm und dieses wird einem dann zugesandt. Oder man kann sich halt auch direkt in der Werkstatt der Kulturen abholen, die auch ganz täglich geöffnet ist, außer an den Montagen.
Na, dann ist ja alles klar. Das war ein Programmhinweis aus einer ganz anderen Zeit vor dem Internet und zwar aus dem Jahr 1997. Mike Reichel zum Programm des Black History Month in Deutschland. Mit diesem Fundstück also beginnt diese Sendung, die wir dem Black History Month gewidmet haben. Wer es nicht wusste oder kannte, Übersetzung hilft natürlich in allererster Linie. Es handelt sich um einen Monat, der so der Ursprung der Geschichte der schwarzen Bevölkerung ja gewidmet ist, auf sie aufmerksam macht, den Zustand debattiert und in den Mittelpunkt rückt. Und entstanden ist das Ganze 1926 in den USA. Dort also seitdem begangen, im Februar, seit Anfang der 90er, auch in Deutschland zelebriert mit vielen Veranstaltungen. Und es gibt zunächst mal hier einen Hörausflug in die Geschichte des Black History Month. Auch in Deutschland. Aber zunächst hören Sie eine andere Stimme, die kennen Sie wahrscheinlich auch noch.
Hello everybody. We know it is Black History Month. When you hear somebody say...
Tagebuch, Notizen zum deutschen Alltag.
Was wir mit Schwarzen meinen, ist eigentlich das Nicht-Weiß-Sein. Und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie man sich benennt.
Redakteur am Mikrofon Rolf Horst Rasch.
Ich meine, wenn man den Namen wie Lebowski oder Schimanski oder Lafontaine, das sind sogar Namen, die als Beweis darlegen, dass es gibt eben viele Kulturen und viele fremde Einflüsse, gerade in Deutschland. Diese multikulturellen Sachen sind schon da, aber ein multikulturelles Denken, das muss erstmal kommen.
Guten Abend.
Ich weiß, ich bin in diesem Land geboren und aufgewachsen. Dieses Land hat eine bestimmte Geschichte und Gegenwart. Und ich weiß, mein Leben hätte anders ausgesehen, wenn ich in Ghana aufgewachsen wäre, wenn ich in England aufgewachsen wäre. Ich kann mich nicht einfach als afrikanisch bezeichnen. Ich brauche nur einen Schritt in irgendein afrikanisches Land zu setzen. Schon merke ich, wie deutsch ich bin, dass ich eine bestimmte Sprache spreche, bestimmte Landschaften kenne. Ja, bestimmte Gepflogenheiten, Umgangsweisen. Das alles macht die Summe von Deutschsein aus.
So eine Art Kursus in Sachen Kultur, wie er nicht allzu häufig angeboten wird in dieser Stadt.
Wenn man den größten Teil seines Lebens immer gefragt wird, wieso man eigentlich so gut Deutsch spricht, das kann doch eigentlich nicht sein, und wo man eigentlich herkommt, und ist es irgendwie schwierig, sich als Deutsche zu fühlen. Natürlich ist man in Deutschland sozialisiert, aber dass ich mich als Deutsche fühle, kann ich nicht wirklich sagen.
Ein Festival der schwarzen Diaspora vielleicht?
Und ich weiß, dass meine erste Rolle in der Schule in einem Theaterstück die Rolle eines Teufelchens war. Und das war für alle ganz offensichtlich, für meine Lehrerin, für meine Mitschülerin und auch für mich war das klar, dass niemand diese Rolle besser spielen könnte als ich, weil ich ja sowieso schon schwarz bin. Der Teufel ist schwarz. Also da hatte ich schon praktisch und alle anderen auch die erste Lektion in Sachen Rassismus gelernt, nämlich weiß ist besser.
Jedenfalls Veranstaltungsvarianten jeder Art.
Aber dass man bei dieser Feststellung nicht stehen bleiben soll, sondern dass es sinnvoll ist, sich dann auch in die politische Diskussion einzuschalten, an Aktivitäten teilzunehmen, die es ja gibt.
Er kommentiert, er reflektiert Tendenzen und Sequenzen.
Ich denke, dass es, wenn man in zwei Kulturen aufgewachsen ist, dass es durchaus ein Geschenk sein kann, weil man einfach mit einer gewissen Geist und Flexibilität aufwächst. Und es auch lernen, gewisse Werte und Maßstäbe einfach gegeneinander abzuschätzen.
Black History Month in Berlin, der Monat zur Geschichte der Schwarzen in Deutschland, ein Beitrag von...
In diesem Fall von Matthias Dell, der dafür in Archivbeiträgen gesucht hat aus den Jahren 1992 bis 1997, in denen eben über den Black History Month auch in Deutschland berichtet wurde. Zu diesem Black History Month, den wir also hier im Deutschlandfunk Kultur jetzt begehen, gehören wie zu jeder festlichen Tradition natürlich auch Gäste. Herzlich willkommen, Simone Dede Ayibi.
Hallo.
Theatermacherin und befasst sich auch immer wieder mit der schwarzen Präsentation oder Repräsentation in Deutschland. Wann haben Sie denn zum ersten Mal vom Black History Month in Deutschland erfahren? Oh, erfahren wahrscheinlich ein paar Jahre vor meinem ersten und mein erster Black History Month, an dem ich teilgenommen habe, also bei Veranstaltungen war, das war 2010. Und gibt's eine Veranstaltung? Übrigens, 2010 ist ja relativ spät.
Richtig, ja. Es war das Jahr, in dem ich nach Berlin gekommen bin.
Das heißt, vorher waren Sie in einer anderen Stadt, in der zumindest auf diese Tradition überhaupt keinen größeren Wert im Sinne von Veranstaltung oder sowas gelegt wurde.
Ja, richtig. Ich habe in Niedersachsen studiert und da war es einfach nicht so, dass es größere Events von der schwarzen Community gab zu dem Zeitpunkt. Also in den Nullerjahren ist da noch nicht so viel passiert. Ich weiß, jetzt ist das anders. Beziehungsweise hat es ja auch damit zu tun, wie man Zugänge dazu findet.
Dann also 2010 Berlin, der erste Black History Month, an dem Sie teilgenommen haben. Gibt es so eine Veranstaltung oder einen Moment, an den Sie sich erinnern können, bei dem Sie dachten, ah, ich kann erfassen, was diese Tradition überhaupt ja möglich machen kann oder bedeutet?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Momente, wo man einfach merkt, oh, ich bin einer Geschichte beraubt und es geht darum, dass schwarze Geschichte etwas mit mir zu tun hat und was verändert. Und ich weiß, dass eine Lesung von Marion Kraft aus ihrem Buch Kinder der Befreiung, wo es eben um die Nachkriegsgeneration geht, schwarze Deutsche, die eben in den späten 40ern und 50er Jahren in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Und ich wusste nichts darüber, was die Menschen durchzumachen hatten. Ich wusste, dass sie Gründerinnen auch von einer politischen schwarzen Bewegung in Deutschland sind. Aber über diese Biografien zu erfahren, hat mir selbst eine Verbundenheit gegeben, die ich ansonsten nicht kannte.
Der erste oder bedeutende oder eindringliche Moment also des Black History Month im Leben von unserem Gast Simone Dede Ayiwi. Wir haben schon vorhin von Ihren ersten Erfahrungen mit dem Black History Month gehört, aber fangen jetzt nochmal richtig ordentlich ganz am Anfang an. Ich habe schon erwähnt, seit 1926 gibt es diesen Monat. Was ist die Geschichte, was muss man da vielleicht nochmal ergänzen?
Naja, der Monat, der startete eigentlich als eine Woche, als eine schwarze Geschichtswoche, initiiert von einem afroamerikanischen Historiker. Und es geht tatsächlich darum, schwarze Geschichte im Sinne von Errungenschaften von schwarzen Menschen, wichtige historische Ereignisse, aber auch Persönlichkeiten sichtbar zu machen und weiterzubilden, weil es ein Wissen ist, dass das Jahr über eigentlich nicht so weitergegeben wird.
In Deutschland seit den 90ern auch vorhanden, diese Tradition, was ich trotzdem einigermaßen bitter finde, dass man wirklich relativ wenig weiß. Es gibt einen ganz kleinen Wikipedia-Eintrag überhaupt über den Black History Month und dann noch mit dem Verweis, ja, in Deutschland gibt's den vielleicht auch. Während wir gerade vorhin in der Collage gehört haben, natürlich, wenn Barack Obama nochmal an den Monat erinnert, hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung, auch aus seiner Geschichte heraus. Hier ist es ein absolutes Randthema, würde ich jetzt einfach mal so diagnostizieren. Welche Bedeutung hat denn der Monat aus Ihrer Sicht in Deutschland oder welche sollte er haben?
Sehen Sie, ich habe den Fehler ja am Anfang auch schon gemacht. Ich habe nämlich gesagt, und damals in Niedersachsen, da gab es sowas irgendwie nicht. Und ich weiß eigentlich, dass es nicht stimmt. Also ich kenne Menschen, die zu der Zeit auch da aktiv waren. Und es geht tatsächlich um die Frage, wie bekommen wir was mit? Und da sind wir auch gleich bei der Notwendigkeit von diesem Monat, ne? Oder sich so einen Rahmen zu setzen, wo wir sagen, so jetzt wird über schwarze Geschichte geredet und jetzt stecken wir all unsere Aufmerksamkeit da rein.
Das ist auch die Antwort auf die Frage, warum es den Monat braucht, weil man ja auch sagen könnte, wieso, das ist doch das ganze Jahr.
Naja, genau, aber jetzt haben wir hier eigentlich schon diesen Anlass, um über schwarze Geschichte zu reden. Also ich bin eigentlich hier, weil der 1. Februar ist und der Black History Month beginnt. Und ich fände es schön, wenn wir auch irgendwie so weiter verbreitet aus der schwarzen Community raus öfters über schwarze Geschichte oder auch schwarze Gegenwart, schwarzes Leben in Deutschland reden würden. Es passiert aber nicht.
Das heißt, dann könnte man den Monat abschaffen, wenn es so passieren würde. Und wie immer bei solchen Anlässen braucht man den Anlass. Wie vermittelt man denn schwarze Geschichte? Durch Lesen, durch mit Leuten reden? Und wo bringt da tatsächlich auch dieser Monat möglicherweise noch was dazu, weil es nochmal ganz andere Angebote gibt?
Lesen ist tatsächlich eine gute Sache. Es gibt wirklich viele Bücher und es ist interessant, wie über die Generationen auch schwarze Menschen in Deutschland ihre Geschichte aufgeschrieben haben und nach Geschichten gesucht haben und wirklich sagen, wir müssen dieses Wissen weitergeben, eben weil es keinen Platz in der Schulbildung zum Beispiel hat oder auch in den Medien nicht so stark vorkommt. Aber das Besondere an den Veranstaltungen im Black History Month ist, dass man zusammenkommt. Es ist die Begegnung, es ist der Austausch.
Mhm. Haben Sie selbst als Afrodeutsche auch Neues gelernt innerhalb solcher Veranstaltungen?
Ja, und ich lerne weiterhin immer wieder Neues.
Gibt es was Ihnen da einfällt? Also das ist natürlich immer fies gefragt, diese Fragen so, was fällt Ihnen jetzt spontan ein? Aber möglicherweise gibt es auch Überschriften zu dem, was es Neues zu lernen gibt.
Ich weiß, wie besonders es für mich war, irgendwie was über die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland mitzukriegen, die eigentlich zu einer Zeit stattfindet, wo es so die Behauptung gibt, da wart ihr ja alle noch gar nicht da. Und weiß, dass ich in der Ausstellung Home Story Deutschland, das ist eine Wanderausstellung, die auch in vielen Städten war und ist von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, der ESD, dass ich da zum ersten Mal gehört habe über Menschen, die eben im 18. Jahrhundert, Afrodeutsche aus dem 18. Jahrhundert zum Beispiel, dass das für mich so mit, so Momente waren, wo ich dachte, stimmt, natürlich waren wir da, ich wusste es einfach nicht und in meiner Gegenwart, in meinem Alltag wird mir auch die ganze Zeit erzählt, dass ich irgendwie neu hier bin, ne? Die Frage, wo ich herkomme, warum ich so gut Deutsch spreche, aber es gibt einfach eine jahrhundertelange Geschichte schwarzer Menschen in diesem Land.
Das ist vielleicht auch nochmal ein gar nicht so uninteressanter Bogen. In der Collage vorhin, die einzelnen Statements waren wirklich aus den 90ern, die wir zusammengetragen haben, wo natürlich auch dieser Satz vorkam, ja, ich möchte eigentlich nicht dauernd darauf antworten, warum ich so gut Deutsch sprechen kann und so weiter. Oder die Geschichte mit, natürlich war klar, dass ich wegen meiner schwarzen Hautfarbe den Teufel spielen muss in der Grundschule. Und während man das hört, hat man leider nicht so ein richtiges, ach, so war das damals Gefühl, oder?
Ja, es ist erschreckend, dass wir eigentlich immer noch über die gleichen Themen reden und dass wenn ich arbeite auch viel mit schwarzen Jugendlichen oder Jugendlichen of Color, da denke ich schon immer, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ihr euch die gleichen Fragen stellt oder über die gleichen Alltagsrassismen euch austauscht, wie irgendwie ich, als ich 15, 20 Jahre jünger war. Und dann nochmal zu hören, wie weit das eigentlich zurückgeht. Und zu wissen, dass Menschen es damals thematisiert haben, also dass in den 90ern Menschen auch bei diesem Sender irgendwie saßen und ihre Erfahrungen geteilt haben, so wie ich das tue, und die Veränderungen so gering sind, das ist schon ein bisschen traurig, ja.
Der Black History Month in Deutschland fand ab den 90ern statt. Dann ging es, glaube ich, eine ganze Weile, fand er eben statt mit sehr größerem Programm. Also ich rede jetzt gerade übrigens über Berlin. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es gibt natürlich in verschiedenen größeren Städten nochmal eine andere Herangehensweise. Ich weiß es nur deshalb, weil wir mit Danny Hafke gesprochen haben, den wir im Programm auch noch hören werden, der den auch so ein bisschen mit nach Berlin gebracht hat. Der aber wiederum erzählt hat, nach ein paar Jahren, 12 Jahren oder so, als er eigentlich so die Leitung abgegeben hat, ist der Black History Month so ein bisschen versandet. Was eigentlich total widersprüchlich ist zu dem, dass wir immer die gleichen Sachen besprechen müssen, leider, und dann ja so eine Notwendigkeit bestimmt. Können Sie sich das erklären, warum das nicht größer geworden ist?
Ach, vielleicht hat sich auch einfach nur mal für eine Weile der Fokus verschoben, ne? Mit so einem Generationenwechsel und auch anderen Medien, die eine Rolle gespielt haben. Und ich weiß, dass so schwarzer Aktivismus zu der Zeit sich generell irgendwie verändert hat, anders gesprochen wurde, neue Räume auch erschlossen wurden und neue Gruppen gegründet wurden. Ich glaube, das sind so ganz normale Schwankungen und es kann auch sein, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht wieder rund ums Jahr mehr aktiv sind als in diesem Februar.
Und wie ist es im Februar 2019, wenn Sie so die Veranstaltung oder die Möglichkeiten anschauen, ist das ein guter Black History Month?
Ich freue mich, dass in so vielen Städten so viel passiert, dass ich Programme bekommen habe aus Hamburg und Frankfurt und Berlin. Und habe das Gefühl, es gibt einen sehr regen Austausch gerade und ein großes Interesse, was mich sehr freut.
Dankeschön, Simone Dede-Ayibi, fürs Hiersein bei uns. Es ist Black History Month. Dieser Monat wird in Deutschland unter anderem von der Initiative Schwarzer Menschen mit organisiert. Und dass wir überhaupt darüber reden können, dass eben solche Veranstaltungen auch in Berlin zum Beispiel gibt, liegt auch an Danny Hafke und einer Reise in die USA, die er 1990 unternommen hat.
Wir waren in der Zeit ungefähr von Dezember bis Februar in den USA. Wir waren auch in Atlanta, Georgia, wo sozusagen eine starke schwarze Bewegung ist. Und habe da gesehen, dass in dem Februar so eine große Veranstaltungsreihe irgendwie stattfindet, die sich irgendwie nannte, irgendwie Black History Month im Februar, und große Veranstaltungsreihe mit politischen Themen, Seminaren etc. etc. Und habe da irgendwie auch bei einigen Veranstaltungen irgendwie teilgenommen und sagte, das ist gut. Und bin mit der Idee sozusagen wieder zurück nach Berlin gekommen und konnte dann hier einen sehr guten Freund davon begeistern, den Mike Reischel und eine andere Person, die das selbst irgendwie sozusagen aus den USA kannte, die Patricia Alcock, warum man nicht sowas irgendwie sozusagen hier irgendwie in Berlin nicht irgendwie auch mal versuchen sollte. Wir sind alle irgendwie auch irgendwie aktiv gewesen in der Initiative Schwarze Deutsche und Schwarze in Deutschland und hatten sozusagen irgendwie schon Projekte gemacht, aber noch nie sozusagen was Großes, wo man sozusagen wirklich in die Öffentlichkeit geht.
Danny Hafke hat uns das erzählt über die Umsetzung oder den Weg zur Umsetzung des ersten Black History Months in Berlin. Er hat mir freundlicherweise auch Programmhefte von damals dargelassen, zum Beispiel eins aus dem Jahr 1992. Black People Are Here to Stay steht auf dem Titelblatt sozusagen. Programmpunkte damals, durch ein volles Programm den ganzen Monat über, ein Vortrag zu Breaking the Chains of Apartheid, also die Frage, wann ist Apartheid endlich tot, schwarze Königinnen, Amazonen und Herstellerinnen, ein Vortrag über die Rolle der schwarzen Frau in der Geschichtswissenschaft oder auch Party abends mit Julian Marley, dem Sohn von Bob Marley. Ich habe Danny Hafke gefragt, worum es ihm denn und seinen Mitstreiterinnen damals vor allem ging, als sie den Black History Month nach Deutschland geholt haben.
Sichtbarer werden irgendwie, dass es uns gibt. Dass es uns Afrodeutsch irgendwie hier in der Stadt gibt und dass es irgendwie sozusagen kein kleiner Kreis ist, sondern dass es irgendwie eine Vielzahl gibt von uns und dass wir uns sozusagen auch noch stärker irgendwie vernetzen müssen.
Wie ging Vernetzen eigentlich, Entschuldigung für diese naive Frage, 1991 oder 1990, meine Facebook?
Wie lief es? Es lief alles irgendwie sozusagen per Mundpropaganda, man kannte dort jemanden und ist sozusagen zueinander gekommen.
Können Sie sagen, dass Sie das Gefühl hatten, dass sich mit dieser Einführung des Black History Month in Deutschland für Sie gefühlt was verändert hat? Also, dass Sie so gemerkt haben, dass auch unabhängig davon sich die Sichtbarkeit oder auch irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendein Austausch irgendwas geändert hat?
Es hat sich sehr viel, es hat sich was verändert. Man ist irgendwie anders wahrgenommen worden. Gut, es ist natürlich ein Prozess, der bis jetzt irgendwie noch andauert. Aber man sieht einfach sozusagen viel mehr Schwarze so jetzt in den Medien. Das war zum Beispiel, vor 30 Jahren war das irgendwie noch nicht so. Man hat uns generell irgendwie anders wahrgenommen. Und irgendwie, wie gesagt, die ersten zwei Jahre waren auf jeden Fall irgendwie anstrengender gewesen. Es gab irgendwie viele Komplikationen und. Aber im Laufe der Jahre haben wir gesehen, dass wir wirklich was bewegt haben.
Was ist denn da das Erfolgsrezept gewesen? Also der Austausch oder das?
Vor allem, glaube ich, für jeden Einzelnen war es irgendwie ein stärkeres Selbstbewusstsein. Anders irgendwie und selbstsicher irgendwie aufzutreten irgendwie in der Öffentlichkeit. Sachen haben sich einfach komplett verändert. Also es ist zum Teil irgendwie auch sozusagen irgendwie, ist in der Zeit ja irgendwie auch sozusagen der Film irgendwie rausgekommen von Spike Lee, Malcolm X. Es hat sich generell irgendwie Anfang der 90er irgendwie die Schwarzbewegung irgendwie, ist stärker geworden. Also man ist selbstbewusster geworden und ist irgendwie sozusagen rausgegangen und hat gesagt, ja, I'm proud to be black.
Dankeschön an Danny Hafke. 12 Jahre lang hat er den Black History Month in Berlin mitbetreut. Um die Bibliothek von EOTO geht es nun in unserem Kompressor Deutschlandfunk Kultur Spezial zum Black History Month. Das Akronym EOTO steht für Each One, Teach One, eine Aufforderung, Wissen weiterzugeben, gerade dann, wenn Bildung eigentlich verwehrt wird. Dieser Verein im Wedding in Berlin eröffnete 2014 die Bibliothek mit 8000 Büchern. Philipp Cabo Köpsel ist der Leiter der Bibliothek und mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Und zunächst hat er die EOTO-Bibliothek vorgestellt.
Der Großteil der Bücher der Bibliothek kommt aus dem Nachlass einer afrodeutschen Aktivistin, Vera Heyer. Die ist Mitte der 90er Jahre gestorben und hat 3.500 Bücher hinterlassen, die gerne der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollten. Und das ist dann 2014 erst, aber ja, 2014 passiert. Und seitdem gibt es die Bibliothek bei EOTO, das wäre Haya Archiv, und da kommen immer neue Bücher dazu. Das sind hauptsächlich Buchspenden tatsächlich, da wir ein sehr geringes Budget haben für Neuanschaffungen. Aber ja, mittlerweile sind wir bei 7.500 Büchern.
Und was für eine Literatur hat Vera Heyer gesammelt und damit hinterlassen?
Die hat Literatur von schwarzen AutorInnen gesammelt. Und zwar also vom afrikanischen Kontinent, aus den USA, aber auch aus Europa. Ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass es damals zu der Zeit, Mitte der 90er, es gab noch kein Internet in dem Sinne. Es war sehr schwer, Bücher zu finden von schwarzen Autoren. Da ist auch so ein Empowerment-Aspekt auch mit drin, weil es damals einfach sehr, sehr wenig dazu gab.
Vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen konkretisieren. Also was der Fokus von der Literatur, die sie auch in der Bibliothek findet und die dann wiederum, ja, das würde ich als nächstes fragen, welche Community anspricht.
Mhm. Es sind natürlich die Perspektiven, die abgebildet werden. Natürlich unterscheidet sich schwarze Literatur an sich kaum von weißer Literatur, wie auch. Aber was anders ist, sind zum Beispiel die Protagonisten, Protagonistinnen. Zum Beispiel haben wir schwarze Protagonisten da drin. Die Leute, also schwarze Menschen tatsächlich hier in Deutschland oder weltweit natürlich, finden sich natürlich da auch wieder. Das ist was ganz anderes, wenn ich eine Geschichte von einem weißen Autor lese, der halt irgendwie sich eine Onkel-Tom-Story ausdenkt. Da fühlt sich kein schwarzer Mensch irgendwie, niemand kann sich damit identifizieren.
Wer kommt in die Bibliothek des EOTO?
Das Zielpublikum der Bibliothek sind junge schwarze Menschen, würde ich sagen. Das heißt Jugendliche, junge Erwachsene, aber ist natürlich auch nach oben hin natürlich komplett offen. Also wir haben auch ein Nachhilfeprogramm, was dienstags und donnerstags stattfindet. Das heißt, wir haben Schüler, Schülerinnen bei uns, aber es sind auch einfach so interessierte Menschen, die vorbeikommen, auch aus der Nachbarschaft, einfach mal klopfen, bei uns reinkommen, sich hinsetzen, ein Buch nehmen. Wir sind halt auch eine Präsenzbibliothek. Das heißt, wir können nichts ausleihen. Aber die Leute können zu uns kommen, können sich es gemütlich machen. Bei uns ist es unglaublich gemütlich. Und nehmen sich die Bücher, lesen und haben eine schöne Zeit. Ja.
Gibt es eigentlich auch eine Geschichte des afrodeutschen Lebens? Also, das sich auch in der Literatur widerspiegelt. Klar, in dem Archiv, das Sie geschildert haben, rund um die Wendezeit, natürlich, das sind ja Teile davon, aber also beziehen sich ja auch auf eine Ausnahmesituation, aber tatsächlich so eine Geschichte afrodeutschen Lebens, das sich in der Literatur abbildet?
Natürlich gibt es genau diese Geschichte, aber zusammengestückelt natürlich in vielen verschiedenen Publikationen, seien es historische Publikationen oder sei es jetzt die Poesie von, sagen wir mal, einer Maya Yim oder einer Olumide Popoola oder die autobiografischen Geschichten von einem Theodor Bonja Michael, der aus der Zeit um die Kaiserzeit und den Nationalsozialismus erzählt. Also zusammengestückelt gibt es einen ganz reichhaltigen Schatz tatsächlich von afrodeutscher Geschichte.
Danny Hafke, der den Black History Month ja quasi mit nach Deutschland gebracht hat und auch dafür gesorgt hat über viele Jahre, dass es Veranstaltungen gibt, dass vieles passiert, der hat uns im Gespräch erzählt, dass nachdem er das nicht mehr gemacht hat, hat er das an jüngere Leute abgegeben und dann gab es so ein bisschen so einen Stillstand, zumindest weniger und weniger Aufmerksamkeit darauf. Wie sehen Sie denn die Bedeutung des Black History Month und auch seinen Stand im Moment 2019 in diesem Fall? Ist es ein wichtiger Monat und müsste man da mehr Aufmerksamkeit drauf kriegen oder reicht es so, wie es gerade ist?
Nein, es muss diesen Black History Month geben. Definitiv, weil wir sagen immer, dafür sind die anderen 11 Monate ja White History Months. Aber wie genau der jetzt aussieht, ist natürlich Auslegungssache. Das kann wie in den USA und im Berliner Beispiel im Februar sein. Das kann aber auch wie in London im Oktober sein, meinetwegen. Das kann auch ein Black Empowerment oder Black Achievement oder Black History oder Black Future Month sein. Auch diese Ideen gibt es. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass das umgesetzt wird und dass auch die Geschichte und Erfolge von afrodiasporischen Menschen weltweit auch präsentiert wird.
Das war Philipp Cabo-Köpsel, Leiter der EOTO-Bibliothek in Berlin und genau gesagt in Berlin im Wedding dort. Die schwarze Community in Hamburg ist eine der größten in Deutschland und auch in der Hansestadt wird deshalb der Black History Month gefeiert. Zum Beispiel mit Filmen aus Nollywood. Das N steht am Anfang für Nigeria und Nollywood bezeichnet die nigerianische Filmindustrie. Grace Everly will diese Filme bekannter machen, auch in Deutschland, und Juliane Reil hat sie getroffen.
Also in Afrika war das so, wenn man eine Schauspielerin oder Musiker werden möchte, es würde an der Seite geschoben.
Grace Everly, die Nigerianerin aus Lagos, lebt seit 10 Jahren in Hamburg. In ihrer Heimat war sie selbst Schauspielerin.
Die haben damals diesen Beruf nicht so wichtig gefunden. Deswegen hat die Regierung auch gedacht, was für einen Film drehen die. Aber mit der Zeit haben die dann gemerkt und haben die gesehen, wie alle anderen Länder große Interesse in diese Filme hatten. Und viele Filme wurden auch verkauft. Nicht nur in Nigeria, in alle anderen afrikanischen Länder.
Auf dem afrikanischen Kontinent ist Nollywood die größte und erfolgreichste Filmindustrie. Sogar die zweitgrößte in der Welt. Noch vor Indien und nach Hollywood. Dass Filme aus ihrer Heimat Geld einbringen, hat die nigerianische Regierung mittlerweile erkannt. Seit den 90ern boomt die Branche. Durchschnittlich entstehen in einem Jahr bis zu 2000 Filme. Grace Everly stieg über einen Umweg in das Filmgeschäft ein.
Damals, wo ich noch in der Schule war, ich habe da als Nebenjob Modeling gemacht, Kalendermodeling oder TV-Commercials. Und dadurch habe ich dann viele Kontakte aufgebaut. A friend of mine who's into photography, he was going to direct a movie.
Ein befreundeter Fotograf, der bei einem Film Regie führte, lud sie zu ihrem ersten Casting ein.
And that's how I got my first movie roles.
Inzwischen hat Grace eine Familie gegründet. In Hamburg versteht sie sich vor allem als Kulturbotschafterin von Nollywood und zeigt Filme, die auch für ein deutsches Publikum interessant sind. Ein solcher Film ist 76, benannt nach einem zeitgeschichtlich folgenschweren Jahr in der nigerianischen Geschichte.
The politics of Nigeria always traces back to these times.
Democracy is not in our culture. Mm-hmm. The military have no logic. That is why this country is confused.
1976 fand ein Militärputsch in Nigeria statt. Auch wenn er scheiterte, prägt er die Geschichte des Landes bis heute. Der Film 76 ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Er erzählt die historischen Geschehnisse aus der Sicht von Susie und ihrem Mann Joe, einem jungen Offizier, der fälschlicherweise verdächtigt wird, am Putsch beteiligt gewesen zu sein. Er wird inhaftiert. Susie kämpft um ihren Mann und legt sich sogar mit seinen militärischen Vorgesetzten an.
Mein Mann ist unschuldig. Das konnte er nicht beweisen. Nur deshalb haben wir dich nicht festgenommen und der Konspiration angeklagt. Und jetzt geh mir aus dem Weg.
In Deutschland ist die Geschichte afrikanischer Staaten nur wenig bekannt. Das hängt auch damit zusammen, dass die deutsche Kolonialzeit in Afrika, insbesondere auch die Verbrechen der Deutschen, gern verdrängt wird. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und Kultur eines Landes wie Nigeria kann für Deutsche nur eine Bereicherung sein. Für die schwarze Community in Deutschland bedeutet sie Identifikation. Das ist wichtig, vor allem für die Jüngeren.
Die Kinder, afrikanische Kinder oder die schwarze Kinder, die hier in Deutschland geboren, und die freuen sich. Sie haben gesagt, oh, das ist toll. Wir werden uns so freuen, mal unsere Filme im Fernseher zu sehen, weil die suchen nach Vorbildern. Und deswegen finde ich, dass die Nollywood-Filme oder afrikanische Filme hier als Black Empowerment gut wären.
Die 41-jährige Mutter von zwei kleinen Töchtern wirkt zuversichtlich. In Großbuchstaben steht auf ihrem Shirt Shine. Lächle. Neben Empowerment ist der Grundgedanke von Nollywood in Hamburg vor allem ein Verbindender.
Die Leute durch Kultur zu vernetzen und sich auch zu unterhalten und Spaß zu haben.
Juliane Reil im Deutschlandfunk Kultur über Nollywood und Grace Everly, die versucht, die Nollywood-Filme ein bisschen bekannter zu machen. Hier in unserem Black History Month Spezial, das jetzt zu Ende geht.